Aber mehr Indizien sprechen dafür, wie Luther das auch übersetzt hat, ein goldenes Lied, ja. Also ein besonders kostbares Lied. Miktam werden bloß 6 andere Psalmen noch bezeichnet. Die Forscher kommen darauf, dass es eingravieren bedeuten könnte, das Wort, oder einschreiben. Also etwas, was ich eingraviere, das hat einen besonderen Wert, ja. Das ist ein Juwel unter den Psalmen, ja. Und den schauen wir uns jetzt einfach mal an. Und er spricht eben von tiefem Vertrauen, von der Freude in der Nähe bei Gott und von der Hoffnung über den Tod hinaus. Ja, es beginnt damit, bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. Also David muss auch wieder in einer schwierigen Situation gewesen sein, dass er das gebetet hat. Und da gibt es ein paar andere schöne andere Psalmen, die das noch beschreiben, dieses bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. Zum Beispiel Psalm 27, Vers 5. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Ist das nicht eine schöne Aussage? Gott selbst wird dich verbergen. Ich finde also, das ist doch der Hammer, wenn Gott selber, der Himmel und Erde gemacht hat, auf dich aufpasst. Niemand kann besser aufpassen als Gott. Auf einen Felsen wird er mich heben. Ja, also die Probleme sollen dich nicht erdrücken, sondern du sollst über den Problemen stehen. Oder Psalm 91, Vers 1. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Da, wo du in der Nähe Gottes bist, da bist du auch in seinem Schutz. Wo du nicht von ihm weggehst, sondern immer wieder bei ihm bleibst oder zu ihm kommst. Also David startet nicht damit, dass er sein Leben selber auf der Kette kriegt, ne, sondern David sagt, ich brauche dich Gott, ich brauche deinen Schutz und ich vertraue dir. Ja, ich muss nicht eigene Schutzmauern aufbauen, wenn ich verletzt werde oder sowas. Nein, sondern Gott kämpft für mich. Und das ist also eine Vertrauensaussage auch. Ja, ich vertraue dir, no matter what. Und das finde ich echt stark. Es geht also nicht um Selbstoptimierung, ja, dass ich mich irgendwie selber in Szene setze, mich beschütze und auf mich aufpasse, ja, sondern Gott kämpft für uns. Aber dieses Bergen in Gott, das ist uns nicht immer präsent, ja. Im Prinzip müssen wir in einem Raum der Offenbarung Gottes sein. Und das findest du nur in der Nähe bei Gott. Diese Offenbarung, dass Gott dich wirklich birgt, ja. Das braucht manchmal wirklich Offenbarung, weil manchmal, sage ich mal, überwältigen uns die Probleme, die schlechten Nachrichten. Aber in dem Schutzraum Gottes, da entsteht Offenbarung. In der Nähe Gottes entsteht Offenbarung. Nicht im Stressraum der Welt. Also nicht die Abwesenheit von Gefahr gibt dir Sicherheit, ja, sondern die Gegenwart Gottes. Es ist eine übernatürliche Ruhe, die über dich kommen kann und darf. Und mir geht's manchmal so in meinem Alltagsbezügen, ich beschäftige mich auch viel mit Nachrichten und so, und manchmal merke ich, bin dann so erfüllt mit irgendwelchen negativen Nachrichten, und manchmal gibt's auch viele Fake News, und es ist schwer da, bei YouTube vor allen Dingen, bei den ganzen sozialen Medien, da überhaupt noch zu wissen, was es war, was es nicht war. Und ich merke, fühle ich mich aber mehr mit Gott, ja, beschäftige ich mich bewusst mehr mit Gott, und wenn ich relaxen will, ja, dann schaue ich halt mir mal ein Zeugnis an, was jemand erzählt, oder eine Predigt höre ich mir an. Und ich merke, je mehr ich mich mit Gott fülle, je einfacher habe ich diesen Raum der Offenbarung, ja, dass Gott mich wirklich bewahrt und beschützt, dass Gott wirklich da ist. Je mehr und je einfacher ist es, einfach diese übernatürliche Offenbarung Gottes einfach zu haben. Und da kann ich euch einfach nur ermutigen, beschäftigt euch mit Gott, seid ihm nahe. Beschäftigt euch nicht zu sehr mit den weltlichen Dingen. Das ist auch wichtig, ein bisschen Ahnung zu haben, was so abgeht, was der Trump gerade wieder alles anstellt und so weiter. Aber es ist besser, sich mit Gott zu beschäftigen. Ja, dann kommen wir zu Vers 2. Ich habe zu dem Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer bei dir. Also es ist ein richtiges Statement, ja. Ich habe gesagt, ja, da liegt die Betonung drauf, ein Bekenntnis gesprochen. Gott ist mein Herr, nichts anderes. Nicht die Probleme sind mein Herr, nicht die äußeren Umstände sind mein Herr. Das Glück liegt allein in der Nähe Gottes. Und das ist schon eine richtig steile Aussage, muss man sagen. Weil ich weiß nicht, ob ihr so die Sprüche in der Welt kennt und eigentlich haben wir da auch so ein Ja zu. Ich sag mal, Hauptsache gesund, ne? Das sagt man sich so gegenseitig manchmal. Aber wisst ihr, David sagt nicht Hauptsache gesund, sondern er sagt Hauptsache, ich habe die Nähe Gottes und seinen Schutz, ja. Und er will mich erfüllen. Er will die Quelle sein. Ja, manchmal geht's uns auch so, oh, wenn ich das und das noch habe, dann bin ich glücklich. Oder wenn endlich der Urlaub kommt, oh, dann kann ich Füße hochlegen, das ist mein Glück. Oder wenn ich das tolle Auto kriege, was ich mir schon lange wünsche, ja, mit all den Ausstattungen, wie ich das haben möchte. Aber David sagt, nein, mein Glück ist Gott allein erstmal und danach kommt erstmal nichts. Das andere kann auch, ist ein Segen Gottes, aber es darf nicht die erste Stelle in unserem Leben einnehmen. Das Neue Testament zum Beispiel sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch dies alles hinzugefügt werden. Also die ganzen Segnungen kommen automatisch, weil Gott liebt es, uns auch mit Dingen zu segnen, wenn wir ihn und sein Reich an erster Stelle setzen. Ja, ich erzähle euch ein kleines Beispiel. Wir waren beim Bürgermeisterempfang da oder beim Bürgerempfang nennt sich das am Freitagabend und es war stark, ja. Der Bürgermeister hat 20 Ehrengäste aufgezählt. Und jetzt stellt euch mal vor, Caro und ich waren auch dabei. Wir waren erstaunt. Wir konnten es kaum glauben. Ich habe gedacht, gut, er hat echt uns geehrt als Gemeinde auch. Die EMK war auch dabei und hat gesagt, ja, die Kirchen sind der Draht nach oben für ihn. Und da habe ich gedacht, das ist super, das war richtig positiv. Und dann war sehr viel Ehrung, ja, dass Leute geehrt worden sind, die eben schon 20 Jahre Blut gespendet haben und alles Mögliche. Aber der hat da jedes Detail aufgezählt, ja. Also diese Ehrungen, die haben, ich weiß nicht, haben die eine Stunde gedauert oder anderthalb? Ich kann's jetzt nicht sagen, ja. Und ich musste mich dann echt entscheiden, ja, boah, ich war super müde, mir sind fast die Augen zugefallen dem Abend. Und dann habe ich mich entschieden, nein, ich entscheide mich jetzt, mich an Gott zu freuen. Und jeder, der nach vorne geht, der kriegt jetzt einen dicken Segen von mir. Und auch das Musikteam, was da nach vorne geht und was die da alles so machen und tun. Und eigentlich war ich total müde. Ich hätte mich so sagen müssen, oh, es ist ein bisschen langweilig, ja. Obwohl es eine gute Sache ist, Leute, die Leute zu ehren. Das ist wirklich top. Das ist richtig toll, wenn wir Ehrenamt segnen. Und da habe ich mich entschieden, die zu segnen. Ich habe richtig gemerkt, wie Gott da ist, ja. Da, wo du Gutes tust, wo du dich entscheidest, obwohl du vielleicht total müde bist oder was, dich entscheidest, was kann ich in dem Moment Gutes tun? Also ich konnte jetzt nur beten, was anderes konnte ich jetzt nicht machen. Aber ich habe richtig gemerkt, Gott ist da, ja. Und irgendwie, ich bin saumäßig müde, aber ich habe richtig gemerkt, die Freude Gottes ist da. Die Freude an Gott ist einfach da, ja, weil ich einfach, sage ich mal, was Gutes getan habe. Und da, wo wir Gutes tun, wo wir lieben, ist Gott einfach. Ne? Manchmal ist ganz praktisch, die Nähe Gottes zu erleben. Tu was Gutes. Und Gott ist da und du wirst ihn spüren. Du wirst die Freude Gottes ein Stück weit spüren. Das ist vielleicht nicht immer so, ja, aber es ist ganz oft so. Ja. Freude wird weniger, wenn Gott einfach nur ein Teil unseres Lebens ist, ja, ein kleiner Aspekt unseres Lebens, vielleicht nur sonntags oder wenn ich in eine Hauskirche gehe oder sowas. Freude wächst einfach dort, wo wir Gott immer wieder in den Mittelpunkt stellen, ja, indem wir andere lieben, indem wir seine Nähe suchen, indem wir uns einfach in irgendeiner Form mit seinem Reich beschäftigen. Und jetzt wird's ein bisschen provokativ. Die Pflicht zur Freude. Die kannst du tatsächlich in der Bibel finden, ja. Und das ist ja ein bisschen krass, ja. Ich kann ja nicht auf Knopfdruck mich freuen, wenn ich mich vielleicht gerade überhaupt nicht freue, ja. Weil alles schief läuft in meinem Leben oder weil alles schwierig ist und ich müde bin und keine Ahnung. Aber es gibt eine gewisse Pflicht zur Freude. Und die fängt in Mose an. Mose erzählt davon, ich lese das mal zum Teil nur vor, das ist 5. Mose 28, 47 bis 48, aber ich habe es zusammengerafft. Weil du dem Herrn, dein Gott, nicht mit Freude und fröhlichem Herzen gedient hast, wirst du deinen Feinden dienen. Wow, das ist schon eine krasse Aussage, ne? Ist so ein bisschen, steckt da so eine gewisse Pflicht zur Freude drin. Aber das dient uns, wenn wir uns an Gott freuen. Das ist eigentlich uns zum Besten. Es gibt andere, die ein bisschen positiver das auch formulieren, zum Beispiel Psalm 100, Vers 2. Dienet dem Herrn mit Freuden, ja, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, das kennt ihr ja, das singen wir manchmal auch. Oder Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Also wenn du dich an Gott freust, ja, wird das andere hinzukommen. Jetzt habe ich euch eine richtig krasse Geschichte mitgebracht. Der David Livingstone. Weil ich sag mal, wenn es uns gut geht, ist es ja immer einfach, dass wir uns freuen. Und dann ist Gott ja auch immer der Wichtigste automatisch. Ja, das ist alles top. Aber jetzt haben wir hier einen David Livingstone und es gibt viele andere in der Kirchengeschichte, aber den habe ich jetzt mal rausgesucht. Der ist im 18. Jahrhundert ist er losgezogen und hat einen Ruf nach Afrika gehabt. Und dann ist er nach Afrika gegangen und er hat im Prinzip den Weg bereitet für moderne Missionsarbeit. Und er ist losgezogen und es war wirklich, wirklich schwierig. Es gab keine Infrastruktur, ja, und er war mehr oder weniger alleine. Und es, wie es so kommen musste, er ist krank geworden, hat verschiedene Tropenkrankheiten bekommen und auch Malaria. Und er hatte immer wieder Fieberanfälle, war entkräftet, hatte Schmerzen. Einmal ist er von einem Löwen angegriffen worden und er ist so verletzt worden am Arm, dass er den Arm nicht mehr richtig bewegen konnte und das ging auch nicht mehr weg. Ja, monatelang war er einfach von Gemeinschaft abgeschnitten. Auch Briefe aus der Heimat, die kamen jahrelang nicht an oder gar nicht an, ja, zu dieser Zeit in Afrika. Und dann stahlen auch noch irgendwelche Leute, die seine Träger, stahlen auch noch seine Medikamente gegen Malaria. Und er wusste manchmal nicht, überlebe ich den nächsten Monat. Und er hat das alles so in so ein Tagebuch geschrieben. Dadurch wissen wir das überhaupt. Irgendwann ist seine Frau nachgereist, Mary hieß sie. Und die ist an der Krankheit dort auch gestorben. Und er musste sie begraben ohne große Abschiedszeremonie. Es war niemand da. Er stand alleine im Prinzip im Grab. Und dann hat er sich mit diesem ganzen Sklavenhandel noch auseinandersetzen müssen. Und es war gut so. Er hat angefangen, diesen Sklavenhandel wirklich auch in Europa bekannt zu machen, wie grausam der ist, ja, wie menschenverachtend dieser Sklavenhandel ist. Er hat da auch sehr drunter gelitten. Aber er hat da einiges bewegt, ja. Er hat da immer wieder Berichte nach Europa geschickt. Und er hat viele Karten angelegt für Afrika, dass man diesen Kontinent überhaupt mal irgendwo einkategorisieren konnte und dass andere Missionare nach ihm kommen konnten. Das war nur möglich, weil er diese ganzen Karten gemacht hat. Er hat übrigens auch die Victoria-Fälle entdeckt. Gott hat ihm also auch echt richtig schöne Teile Afrikas gezeigt. Deswegen heißen die auch, sag ich mal so, Englisch, weil die von dem entdeckt worden sind. 1873 fand man ihn tot, kniend neben seinem Bett. Er war im Gebet eingeschlafen. Und man hat seine Tagebücher gefunden und es war echt spannend. Er hat geschrieben, er hat nie ein Opfer für Christus gebracht. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie kann man so eine Aussage treffen, ja, nach dem, was er da alles erlebt hat, ja? Er hat ja eigentlich alles hingegeben, auch seine Familie. Und er hat letztendlich geschrieben, ja, er hat in Christus so eine Freude gefunden, ja, so eine tiefe Herrlichkeit und Hoffnung, dass ihm all das Leid, was er hier auf der Erde empfangen hatte, als nichts gegolten hat, ja. Er war so zentriert auf die Freude an Gott, dass er davon durchdrungen war, trotz körperlicher, massiver Beschwerden, auch der Verlust seiner Frau, was natürlich schon krass ist. Aber er hat Gott so lieb gewonnen und ich habe gedacht, wow, ja, das ist so ähnlich wie David sagt, ja, es gibt kein Glück für mich außer bei dir. Also das fand ich schon wirklich beeindruckend, sage ich mal, so eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Da bin ich auch nicht, ja. Also ihr könnt euch beruhigen, ja. Aber daraus können wir was lernen von solchen Leuten, ja. Das sind wirklich Leute, die wirklich einen ganz tiefen Glauben entwickelt haben. Das siehst du auch bei vielen Leuten, die verfolgt werden, die so einen Glauben entwickelt haben. Wir mussten das oft nicht, weil unser Leben Gott sei Dank ein bisschen einfacher ist. Ja, das sind wir dankbar für die Segnung Gottes, die wir haben. Aber Leute, die solche Erlebnisse haben, die haben oft eine ganz, ganz tiefe Gottesbeziehung. Dann geht's weiter. Vers 3. An den Heiligen, die auf Erden sind, an ihnen und an den Herrlichen habe ich meine ganze Lust. Ja, man kann hier vielleicht daran denken, dass er an die levitischen Priester gedacht hat. Die haben ja kein Erbteil bekommen, sondern Gott selbst war ihr Erbteil, während die Israeliten ja Ländereien bekommen haben. Aber in Mose steht zum Beispiel auch, ganz Israel ist berufen, heilig zu sein. Also man weiß es nicht genau, auf wen er das bezieht. Aber neutestamentlich gesehen ist es ganz klar, ja. Hier Petrus, der Klassiker, 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht gerufen hat. Also das ist so ein ganz typischer Vers, der sich wirklich ins Alte Testament reingeht, ja, und eine alttestamentliche Sprache auch hat. Und damit sagt, wir alle sind jetzt königliche Priester, ja. Wir alle sind die, an denen Gott gefallen hat, ja, an denen David gefallen hat, weil wir sind die Heiligen, die herrlich gemacht sind durch Christus. Ja, wir haben eine besondere Würde, wir haben ein Erbe, eine Stellung vor Gott, wir haben einen priesterlichen Dienst, ja, weil der Heilige Geist jetzt in uns wohnt. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Und du kannst es auch in Epheser zum Beispiel lesen, es gibt x Stellen im Neuen Testament, wo einfach steht, wir sind geschaffen zum Preise seiner Herrlichkeit, ja, weil wir einfach Gnade bekommen haben, gehören wir einfach alle zu diesem priesterlichen Geschlecht und seine Herrlichkeit ist auf unserem Leben und die spiegeln wir alle ein Stück weit wieder. Natürlich, wir sind nicht fehlerlos, ja, wir sind immer noch hier auf der Erde, ja, wir kämpfen mit Charakterschwächen und manchmal merken wir es auch nicht, unsere Charakterschwächen, und manchmal ecken wir beim anderen an. Und trotzdem sagt David, ja, er hat seine Freude an den Heiligen. Und ich sag mal, ich weiß nicht, es gibt so einen Spruch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Jeder ist normal, ja, bis du ihn kennenlernst. Und ich sag mal, jeder hat so ein bisschen seine Macken, ja. Aber wenn du Gott liebst, ja, dann müssen wir einfach auch den Bruder und die Schwester lieben. Das ist so eine gewisse Verpflichtung, ja, den anderen zu lieben und wertzuschätzen. Weil wir sind zwar nicht perfekt und wir schleifen uns mit unseren Fehlern ein Stück weit, ja. Und wir werden auf unsere Fehler aufmerksam gemacht, vielleicht in der Gemeinde, wenn es gut läuft. Dann können wir das vielleicht verändern. Und manchmal ist einfach dran, den anderen anzunehmen, wie er ist, mit seinen Fehlern. Klar muss man manchmal auch reden, aber oft, sage ich mal, reden wir vielleicht zu viel negativ und denken vielleicht auch zu negativ. Wir sollten die Herrlichkeit Gottes im anderen sehen, das Gute im anderen sehen und fördern. Und eben, ich sag mal, wenn du Gott liebst, dann musst du auch seine Familie lieben. Und da gehört es einfach auch dazu, sich nicht zurückzuziehen auf eine einsame Insel und zu sagen, naja, ich lebe mein Christsein alleine. Sondern dann gehört es einfach dazu, auch im Reich Gottes, in der Gemeinde irgendwo aktiv zu sein, dabei zu sein und Gemeinschaft zu haben. Das hat David gesagt. Ja, er hat Gefallen an den anderen Mitgläubigen. Letztendlich. So können wir das auf jeden Fall für uns runterbrechen. Neutestamentlich gesehen. So, und jetzt kommt schon der letzte Vers und der ist ganz schön krass. Ist das der richtige? Zahlreich, ja. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Ich werde ihre Trankopfer vom Blut nicht spenden und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Ja, David weiß darum, es gibt einfach Alternativen zu Gott. Und damals gab es eben die Götterwelt, die sehr vielfältig war in David seiner Umwelt. Und oft wurde Gott auch mit Götzen eingetauscht. Deswegen wollte Gott auch nie, dass die Völker sich da so durchmischen, weil dann fremde Götter ins Land kommen. Und in der Wüstenwanderung kannst du sehen, da haben sie das goldene Kalb gebaut und. Wenn Gott nicht sofort greifbar war, kamen dann schnell auch andere Götter ins Leben der Israeliten rein. Und da, wo rauschartig Blut geopfert worden ist, wird man wahrscheinlich auch das Blut des Nächsten nicht verzonen, ja. Ein grausamer Gottesdienst ist einfach da, wo auch Blut geopfert wird. Weil wenn Gott Blut opfert, und das zieht sich durchs Alte und Neue Testament, dann geht es immer um Versöhnung, es geht um Vergebung. Ja, es hat ein positives Outcoming. Im Blut ist das Leben und Jesus hat sein Leben, sein Blut für uns gelassen, ja, dass wir leben können. Aber wenn anderen Göttern geopfert wird, dann kamen oft schlimme Dinge da rein. Es ging so weit, dass sogar Kinder geopfert wurden. Und deswegen gab es auch immer so schlimme Gerichtszeiten im Alten Testament, weil die Leute da einfach nicht umkehren wollten. Aber wollen wir mal von den anderen wegschauen und vor der eigenen Tür kehren. Es gibt auch moderne Götter, ja. Erfolg, Anerkennung, Sicherheit, Kontrolle, Beziehungen als Ersatz für Gott. Ja, zum Beispiel Hauptsache gesund, ja. Das kann auch zum Götzen werden. Das ist ein Segen, wenn wir gesund sind. Und ich wünsche es uns alle. Aber manchmal haben wir das nicht unter Kontrolle, ja. Und wir müssen manchmal unsere Gesundheit auch loslassen. Natürlich, wir beten dafür, dass wir gesund sind. Aber wenn dann der Durchbruch nicht kommt, dass wir dann wirklich daran festhalten, dass Gott uns eben trotzdem hält, ja. Dass wir trotzdem bei ihm geborgen sind. Und dass er das Wichtigste bleibt. Dass nicht die Krankheit oder die Herausforderung uns völlig einnimmt. Oder wenn unser Lebenssinn ist, Fitness und leistungsfähig zu sein, ja, dann haben wir auch ein Problem, wenn das eben dann nicht mehr so ist. Ne? Aber wenn wir Gott haben, dann ist nicht unser Körper unser Gott, sondern Gott bleibt einfach Gott, der Wichtigste. Oder Sicherheit und Geld, ja. Hast du was, bist du was. Kennt ihr das? Oder ohne Moos nichts los? Meine Mutter sagte immer, über Geld redet man nicht, Geld hat man. Und Geld beruhigt. Das war immer ihr Spruch. Und, wisst ihr, ja klar, es ist so, ne? Wenn du Geld hast, hast du Kontrolle über dein Leben, ja? Du kannst dir was leisten, ja? Du hast einen gewissen Lifestyle, du kannst dir einen gescheiten Urlaub leisten. Aber wisst ihr, Geld ist immer ein schlechter Ersatzheiland. Geld ist flüchtig, genau das sagt das Neue Testament, ja? Das Neue Testament sagt, der Kornbauer, der hat da alles schön gehortet. Und was kann passieren? Über Nacht brennt das Teil ab. Dann war's das mit dem vielen Korn und dem Vorrat. Und genauso kann eine Inflation kommen oder was weiß ich kommen, dann ist das Geld auch weg, ja. Deswegen ist es immer gut. Ist gut, wenn wir Geld haben, ja. Es ist sinnvoll, auch Geld zu sparen und klug mit dem Geld umzugehen. Aber wir dürfen nicht unser Herz daran hängen, ja. Das ist der Punkt eigentlich mit dem Geld. Und ich fand es jetzt wieder spannend, ja. Gott hat mich wieder herausgefordert, jetzt 400 Euro zu spenden, ja. Und das ist schon eine gewisse Summe für mich. Hat mich auch ein bisschen Überwindung gekostet. Habe ich das jetzt doch abgegeben, das Geld. Und wisst ihr, was das Witzige ist? Ich habe einen Brief gekriegt von der Riester-Rente und die haben mir geschrieben, ja, sie kriegen 1,60 Euro Rente, wenn sie 60 sind. Ja, das lohnt sich nicht, haben sie geschrieben. Und deswegen würden wir ihnen jetzt 400 Euro auszahlen im April. Und habe ich, fand ich witzig, ja, genau, 400 Euro wollt ihr haben, 400 Euro kriege ich zurück von Gott. Ja, wisst ihr, Gott kümmert sich um uns, wenn wir Geld weggeben und denken, naja, wird ein bisschen knapp. Aber wisst ihr, wir haben einen großen Gott, ja, der ist reicher wie Bill Gates, ne? Der hat das alles im Griff. Und deswegen können wir unser Geld auch loslassen, wenn Gott es herausfordert, was zu geben, es zu geben. Und das erlebe ich immer wieder mal, ja, wenn sowas ist. Aber es gibt so richtig krasse Situationen, auch wenn ich jetzt an Mose zum Beispiel denke, wo die durch die Wüste gewandert sind. Ne? Irgendwann ging ihnen das Wasser aus und ihr müsst euch vorstellen, da mit ihren ganzen Tieren waren die unterwegs, die brauchen ja ständig was zu trinken. Und natürlich der Mensch auch, ja, ohne Wasser kein Leben, sag ich mal. Und da sind die 3 Tage durch die Wüste und dann endlich kommt Wasser. Ne? Alle waren total dankbar. Und was passiert? Das war Mara, ja. Das war alles bitter, das Wasser, das konnte man nicht trinken. Boah, und dann ging's los, ja. Dann haben die gemurrt gegen Mose. Es war natürlich eine gewisse existenzielle Krise. Es war schon echt eine Herausforderung, habe ich gedacht. Ich habe gedacht, Gott hat die schon herausgefordert, ja. 3 Tage lang kein Wasser gefunden. Ich vermute, sie haben ein bisschen was dabei gehabt auch, aber so arg viel auch nicht, ja. Wasser ist ja auch ziemlich schwer. Und dann haben sie gemurrt gegen Mose. Und ich dachte, wow, das ist ganz schön herausfordernd, ja. Aber ich glaube, manchmal führt Gott uns in Wüstensituationen, um unseren Glauben wachsen zu lassen, zu testen und wachsen zu lassen, ja. Weil Gott liebt es, wenn wir nicht so abhängig sind von den äußeren Umständen, sondern wenn wir ihn durch unser Vertrauen ehren. Und wer das macht, ja, der hat ja eine richtig innere Stärke in sich, ja. Er ist nicht abhängig von den Umständen. Auf jeden Fall muss man sich das natürlich auch ein bisschen den Kontext geben von den Israeliten, die in der Wüste waren. Sie sind befreit worden aus Ägypten. Gott hat das Rote Meer für sie geteilt. Da sind sie durchgelaufen. Dann sind die Wellen wieder zurückgeschwappt. Die ganzen Feinde sind umgekommen. Und trotzdem, ja, war kurze Zeit später alles Vertrauen hinweg. Oft vergessen wir ganz schnell, was Gott Gutes getan hat. Und wisst ihr, was uns hilft, vielleicht mal ein Tagebuch zu führen? Wo hat Gott schon alles Gutes getan in deinem Leben? Und das mal aufzuschreiben, weil wenn es dir nämlich dann schlecht geht, Das baut natürlich richtig Vertrauen auf, wenn du dann mal da reinschaust, was hat Gott denn alles schon Gutes in meinem Leben getan? Wo hat er schon Wunder getan? Sich in so einer schwierigen Situation, wo wir herausgefordert sind zu glauben, uns einfach an das zu erinnern. Und dann können wir die Kontrolle loslassen, die Angst loslassen, die uns da überwältigt, das Mangeldenken, was wir dann immer wieder drauf haben, loszulassen und uns erinnern, wir haben einen großen Gott. Jesus wollte ihnen einfach beibringen, ja. Ich bin eure Quelle, nicht Ägypten, nicht eure ganzen Vorräte, nicht eure ganzen Sicherheiten sind eure Quelle, sondern ich möchte euer Gott sein. Ich möchte der Erste in eurem Leben sein, der, der euch versorgt. Ja, es gibt natürlich viele andere Götter, da kann man eine Menge aufzählen, ja. Manchmal ist es der Partner, die Familie, die Kinder. Wenn du sagst, der Partner muss mich glücklich machen, dann wird es schon immer richtig schwierig. Es ist besser, wenn du sagst, du musst den Partner glücklich machen, umgekehrt. Und wenn sich das beide sagen, dann wird das was. Und sonst wird es immer schwierig. Weil, oder ohne dich kann ich nicht leben, ja. Oder du musst deine Enkelkinder immer, die müssen immer Spaß haben, wenn sie bei dir sind, ja. Die müssen dich immer toll finden. Oder deine Kinder müssen immer mit allem einverstanden sein, was du machst, ja. Und dann wird's richtig schwierig, ja. Dann wird das schwieriger, was denken die anderen von mir, als das, was denkt Gott von mir. Und dann können wir uns auch nicht mehr richtig führen und leiten lassen von Gott, ja. Weil wir ja darauf fixiert sind, was denkt denn der andere über mich, ja. Und das beengt auch, ja. Und wenn wir davon frei werden, was denkt der andere von mich? Und ich kann Gott fragen, was denkst du denn? Was möchtest du denn heute, dass wir tun? Dann sind wir ein Stück weit frei. Frei, auf Gottes Stimme zu hören und auch frei von dem Druck von außen, der manchmal auf uns gelegt wird. Und was er auch sagt, du bist mein Herr. Ja, unsere Kultur sagt, wir haben keinen Herrn über uns, ja, also Unterordnung oder sowas, oder das ist der Begriff Gehorsam, das ist ja heutzutage eine Katastrophe, ja, denk mal ans Dritte Reich, ja, da warst du gehorsam und das war was ganz Schlechtes. Aber Gehorsam gegenüber einem Gott, der alles im Griff hat, ist eigentlich was total Positives, wenn du das kannst, ja, ihm so zu vertrauen, ja, dass du nicht selbst dein Leben führst und leitest, dass du nicht planst, sondern dass du dich echt ausstreckst nach seinem Willen. Auch wenn du manchmal nicht nachvollziehen kannst, warum bestimmt er dies oder jenes, warum läuft manches so oder so, aber wenn du loslassen kannst und Gott vertrauen kannst, dann wirst du seine Größe auch erleben. Oft erst dann, wenn wir bereit sind zu vertrauen, dann erleben wir richtig, richtig tolle Sachen und dann wächst unser Glaube exponentiell, sag ich euch. Und das ist, was Gott möchte für uns. Totales Vertrauen, ja, dass wir echt relaxed sind in einer Welt, die eben nicht unbedingt so vertrauenswürdig ist und in der nicht unbedingt alles so safe ist. Und wenn wir vertrauen können, das macht einen Unterschied für uns selber und auch für andere. Wir werden Gottes Herrlichkeit ausstrahlen. Und es gibt noch einen Satz, den möchte ich euch noch mitgeben, den fand ich auch stark. Manchmal sagen wir so, ach, ich will doch nur ein ruhiges, schönes Leben haben. Ja, ich auch, würde ich sofort Amen sagen. Aber wisst ihr was, das klingt ganz harmlos, aber es ist auch ein bisschen gefährlich, weil dieser Satz impliziert nämlich letztendlich, ja, dass wenn Leid oder Herausforderung kommt, ja, das impliziere ich, naja, das bedeutet Gottesferne, das bedeutet Freudlosigkeit, ja. Das tun wir damit verknüpfen, ja, unbewusst. Und wenn wir uns da bewusst werden, gerade dann, wenn die Herausforderungen kommen, wenn wir da die Kurve kriegen, die Nähe Gottes zu suchen und da seine Herrlichkeit zu erleben. Weil wenn es finster ist, dann leuchtet jedes Licht unglaublich hell. Und dein Licht wird leuchten für dich selber. Du wirst Ruhe empfangen, ja, Relaxedheit empfangen, eine Unabhängigkeit von dem, was an äußeren Umständen da ist. Da wirst du zu einer starken Persönlichkeit werden. Und das ist, was Gott sich für uns alle total wünscht. Also Kernpunkt ist letztendlich, gute Dinge, Gott gönnt die uns. Gott gönnt uns einen schönen Urlaub, Gott gönnt uns ein tolles Auto. Und ich glaube, Gott findet es auch cool, wenn wir ein paar Ersparnisse haben und nicht nur von der Hand im Mund leben. Wenn du aber von der Hand im Mund lebst, ist das auch in Ordnung, dann wird Gott dich umso mehr versorgen. Solche Leute haben immer ganz viele Zeugnisse zu erzählen. Aber es geht einfach darum, dass diese Dinge nicht den Thron besteigen. Auch unsere Gesundheit darf nicht auf den Thron unseres Herzens sitzen. Darum geht's letztendlich. Segen wird einfach zum Götzen, wenn er den Platz Gottes einnimmt. Und das geschieht manchmal unmerklich, ne? Das merken wir nicht immer so. Das geschieht zum Unterbewusstsein. Aber wir merken das, wenn uns Schwierigkeiten dann total aus der Bahn werfen, dass wir da vielleicht nochmal drüber nachdenken. Der Augustinus, der hat im 4. Jahrhundert gelebt, das war ein Kirchenvater, der viele coole Sachen gesagt hat. Und eins hat er festgestellt, dass die Freude zu Gott größer wird, wenn wir alle Ersatzgötter loslassen. Und es geht einfach darum, dass die Segnung, die wir haben, dass wir die richtig ordnen, ja. Es geht darum, was steht an erster Stelle, ja. An erster Stelle steht einfach Gott, nicht die Gesundheit, nicht der Mensch, deine Beziehungen, dein Besitz und so weiter und so fort. Sondern wenn Gott an erster Stelle ist, wenn das richtig geordnet ist, dann können wir diesen Segen umso mehr genießen. Und da können wir umso mehr all das Gute genießen, was Gott auch schenkt in seiner Welt. Augustinus hat auch diesen Satz gesagt: Du hast uns auf dich hin geschaffen und unser Herz ist ruhelos, bis es dich findet. Ja, wir sind dazu geschaffen, einfach um Gott zu verherrlichen, dadurch, dass wir ihm vertrauen. Das ist eine Sache, die uns gut tut und die ausstrahlen wird in deine Umgebung. Und dann können wir auch viel mehr selbstlos sein, selbstlos lieben. Und wenn du Gott in dieser Weise genießt, ist das was richtig Starkes. Und jetzt lese ich zum Schluss noch drei Sätze vor und vielleicht findest du dich da einfach. Alles, was wir an Gottes Stelle setzen, wird uns irgendwann Schmerzen bereiten. Aber wenn Gott unser größtes Gut wird, dann müssen die anderen Dinge nicht mehr unser Herz tragen. Dann dürfen sie Geschenk sein, nicht Fundament. Oder vielleicht merkst du heute, dass dein Herz an etwas hängt, das dich innerlich unter Druck setzt. Gott klagt dich nicht an, er lädt dich ein. Gib mir diesen Platz, ich bin sicherer als alles, woran du dich bisher festgehalten hast. Noch ein dritter. Gott nimmt uns nichts weg, um uns ärmer zu machen. Er rückt nur sich selbst an die erste Stelle, damit unser Herz endlich dort zur Ruhe kommt, wo es wirklich gehalten wird. Weil unsere Herzen sind einfach auf Gott hingeschaffen worden, nicht auf die Dinge dieser Welt. Und wo wir bereit sind, da zu wachsen, wird die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben zunehmen. Und genau das entfaltet der Psalm 16 dann im weiteren Verlauf. Und das würden wir dann einfach in einer Woche machen. Und ich würde noch kurz beten. Gott, ich danke dir erstmal, dass wir uns bei dir bergen dürfen. Wir dürfen uns bergen bei dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der die ganzen Galaxien gemacht hat. Und ich danke dir, dass so ein Gott, dass du in der Lage bist, uns zu behüten, uns zu beschützen. Und ich bitte dich, dass du uns dieses Geheimnis offenbarst, wirklich tiefe Freude an dir zu finden. Und von da aus, Herr, danke ich dir, dass alles andere sich dann ordnet. Und ich bitte dich gerade auch in schwierigen Situationen, dass wir lernen, uns an dir trotzdem zu freuen, dass wir da durchbrechen, dass wir in einen Raum der Offenbarung kommen, wo du uns so nah bist, dass du uns offenbarst, wer du bist, dass du der Gott, der Versorger bist, dass du der Gott bist, der uns so tief liebt, der uns so tief beschenken möchte mit seiner Gegenwart, mit seiner Liebe, dass wir uns nicht mehr sorgen müssen, dass wir nicht mehr, sage ich mal, überwältigt sein müssen von Problemen, sondern dass wir überwältigt sind von dir und dass du nach uns schaust. Und ich bitte dich, dass wir dieses tiefe Vertrauen, dass wir das einfach in dir finden und dass wir zur stabilen Persönlichkeit werden, die sich nicht so schnell umwerfen lassen von Problemen und Winden dieser Zeit, sondern dass wir in dir stehen können. Und die Freude an dir einfach in uns total zunimmt. Und ich danke dir, wo wir uns nach dir ausstrecken, dass deine Segnungen auch nicht fehlen, dass wir ja einfach diese Segnung immer wieder auch in reichlichem Maß einfach auch erleben dürfen. Und dass du uns das schenkst, wonach unser Herz sich auch sehnt, nach Gesundheit und ja genügend Versorgung. Und ich danke dir, dass du in diesem Sinne einfach auch da bist für uns. Amen.